Mein Gebetsanliegen am heutigen Morgen war das, dass der Herr jedem von uns dieses schwere Wort erklären möchte, so wie wir es eben brauchen, wie wir es persönlich brauchen. Das ist ja die Art des Heiligen Geistes, dass er das Wort jedem erklärt, wie er es braucht. Und so ist mein Anliegen, mein Gebetsanliegen, dass der Herr uns dieses schwere Kapitel Römer 6 erklären möchte, Wahrheiten aufleuchten lässt in unserem Herzen, die wir vielleicht bis jetzt gar nicht erkannt haben, nicht wahrgenommen haben. Das Thema heißt also das Bild des neuen Menschen. In jedem Menschenleben muss eine Revolution stattgefunden haben. Ein Regierungswechsel. Da musste eine Regierung entthront werden. Und die andere Regierung eingesetzt werden. Unser Glaubensleben ist sehr oberflächlich, wenn wir das nicht erkennen. Regierungswechsel. Wilhelm Busch hat das einmal so beschrieben, dass er heimgegangen ist von einer Versammlung. Und da stand ein Trüppchen Männer beieinander und die haben heftig gefuchtelt mit den Händen. Die haben es wichtig gehabt. Und als sie Pfarrer Busch kommen sahen, da schreit einer und hält die Faust hoch. Es lebe die Revolution! Da ist Wilhelm Busch auf sie zugegangen und hat den, der am ärgsten geschrien hat, gefragt, ob er schon revolutioniert sei. Hat es ihm erklärt, wie er das meint. Ob da eine Revolution in seinem Leben stattgefunden hat, das hat der Mann nicht begriffen. Freunde, sind wir revolutioniert, umgeworfen in unserem Innersten? Ich kann es auch noch einfacher erklären. Eine Frau hatte einen Studenten in Untermiete. Der bat eines Tages die Hausfrau um die Erlaubnis, seine Freunde einladen zu dürfen. Gerne stellte diese Vermieterin ihr Wohnzimmer zur Verfügung für diese Studenten. Sie wollte aus dem Zimmer gehen, abends, als diese jungen Männer ankamen, aber ein Student sagte, bleiben Sie nur da, Sie stören uns gar nicht. Und da setzt sich die Frau des Hauses in die Ofenecke mit einer Handarbeit. Im Laufe des Abends machte einer der Studenten den Vorschlag, sie könnten doch auch ihre Geschichte erzählen, wie sie dem Herrn Jesus begegnet sind. Ein jeder soll erzählen, wie er den Heiland erlebt und gefunden habe. Da fing einer nach dem anderen an zu berichten, wie er zum Glauben kam. Da lässt die Hausfrau ihre Handarbeit ruhen und horcht gespannt. Da sagt ihr Student zu ihr, Frau so und so, Sie könnten uns doch auch Ihre Geschichte erzählen, wie Sie den Weg zum Herrn Jesus gefunden haben. Da Da fängt die an zu weinen und sagt, liebe Leute, ich habe keine Gottesgeschichte. So weit bin ich noch nicht. Wenn ich einmal jetzt alle Anwesenden fragen würde, auffordern würde, ihre Gottesgeschichte zu erzählen. Wie viele müssten da sagen, ich habe keine Jesusgeschichte in meinem Leben? Freunde, man hat alles erlebt, aber Jesus hat man nicht erlebt. Wenn wir die ersten Verse dieses sechsten Kapitels lesen, dann sehen wir, was der eigentliche Zweck des ganzen Erlösungswerkes unseres Herrn und Heilandes ist. Nämlich, wir sollen in einem neuen Leben wandeln. Das steht im vierten Vers unseres Abschnitts. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf das gleich wie Christus ist auferweckt von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, also sollen auch wir in einem neuen Leben wandeln. Wenn hier von einem neuen Leben die Rede ist, dann ist das gewöhnliche Leben der Menschen ein altes Leben, das durch ein neues ersetzt werden muss. Es muss also ein Umschwung geschehen. Es muss eine Veränderung geschehen. Anstelle des alten Lebens muss das neue Leben. Und das ist so groß und so bedeutsam, dass sie nicht im Schlaf und nicht im Traum geschieht. Es ist das Allerwichtigste für uns, was es geben kann. Und so bin ich versucht zu sagen, diese Stunde heute Morgen ist wohl die Allerwichtigste. Wenn wir sagen, dass wir davon nichts wissen oder nichts sagen können, dass wir sagen müssen, ha, ich denke schon, ich hoffe doch, dann muss ich sagen, dann bist du noch im alten Leben. Wer das neue Leben hat, der weiß es. Dann ist der Zweck der Erlösung bei uns noch nicht erreicht. Dann geht man verloren. Trotz Karfreitag und Weihnachten geht man verloren. Das soll nun der Grund unserer Betrachtung sein. Wir sehen hier ein Dreifaches. Erstens, wie das neue Leben entsteht. Ich will es versuchen, in aller Schwachheit zu erklären, wie das neue Leben entsteht. Zweitens, wie es die Herrschaft über den alten Menschen gewinnt. Und drittens, Gnade führt in die Heiligung. Also das Erste, wie das neue Leben entsteht. Die Frage, wie soll ich mich meines Heils recht freuen, wenn es um mich drunter und drüber geht? Kann ich mich dann meines Heils freuen? Da müssen wir zurückblättern ins fünfte Kapitel. Römer 5, Vers 19. Den Text haben wir gestern übersprungen. Dann ist es mir aufgegangen, wie wichtig auch der zweite Abschnitt ist in Kapitel 5. Kapitel 5, Vers 19. Wer möchte es lesen? Und Vers 14, in dem Kapitel 5, Vers 14. So, hier haben wir also Adam. Adam ist der verderbte Zustand der Welt. Durch Adam die Sünde und mit ihr der Tod. Doch herrscht der Tod durch Adam auch über die, die nicht gesündigt haben mit gleicher Übertretung wie Adam. Kann verschieden aussehen, die Übertretung. Müssen nicht gleich sein wie Adam. Also sagen wir es zusammenfassend, Adam hat die Zeit der Fremdherrschaft eingeleitet, die uns Menschen ausnahmslos dieser Herrschaft unterworfen hat. Goethe sagt völlig falsch. Man könnte wohlerzogene Kinder gebären. Wenn Eltern wohlerzogen wären, da müsste ich euch Eltern mal fragen, ob das stimmt. Völlig falsch. Völlig falsch. Seit Adam sind auch die Eltern mit Sünde belastet. Und zeugen und gebären immer wieder Kinder des Todes. So ist es biblisch. In Holland wird berichtet, dass durch ein einziges Kaninchen ein Deich unterhöhlt werden kann, so dass das Meer das tiefer liegende Land überschwemmt. Wenn einmal das Wasser durch ein kleines Loch hindurchbrechen kann, dann schwemmt es alles durch, reißt ein großes Loch hinein. Adam ist das Kaninchen mit seinem Ungehorsam. Er hat den Damm unterhöhlt. Und deshalb können wir zwei Rubriken machen. Adams Welt und Adams Art heißt Schlamassel. Ist Adams Art. Dann gibt es eine Christuswelt und eine Christusart. Wie entsteht nun das neue Leben? Die Christuswelt und die Christusart. Antwort, Vers 3 und 4. Durch den Glauben an den Opfertod Jesu Christi für uns am Kreuz vollbracht. So entsteht das neue Leben. Durch den Glauben. Wisset ihr nicht, dass alle, die wir in Jesus Christus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben. Was heißt denn das? Samt ihm gepflanzt zu gleichem Tod? in seinen Tod getauft, mit ihm begraben in den Tod. Was heißt denn das? Der Apostel will ausdrücken, wir kommen dadurch in den Besitz des neuen Lebens, dass wir im Glauben den Tod Jesu für uns nehmen. Er starb für mich. Paul Gerhardt hat das so gesungen. Ich und meine Sünden, die sich wie Körnlein finden des Sandes an dem Meer, die haben dir erreget, das Elend, das dich schläget, und das gesamte Material. Weißt du das, dass du und deine Sünden ihm das Sterben bitter und schwer gemacht haben? Ich und meine Sünden. Ich weiß noch eine Stunde, wo mich die Strophe getroffen hat aus einem Passionslied. Da heißt es vom Kreuz, da will ich bei dir stehen, verachte mich doch. Der moderne Mensch, der will von Sünde nichts hören. Aber die Sünde ist eine Großmacht. Da gibt es drei Irrtümer. Der erste Irrtum, dass man von der Sünde nichts hören will. Der zweite Irrtum, dass der Mensch sagt, ich habe Schwächen und Fehler wie andere Menschen, aber Sünde habe ich mir nicht vorzuwerfen. Mir kann kein Mensch etwas nachsagen. Freunde, so kommt man nicht zum neuen Leben. Da möchte man gern zurückfragen, wirklich nicht? Kann dir wirklich kein Mensch etwas nachsagen? Auch deine Frau nicht? Und auch deine Kinder nicht? Dein basches, liebloses Wesen? Deine Untreue? Deine Gedankenwelt? Freunde, da ist man noch nicht gestorben, wenn man so ein kindisches Geschwätz hat. Gott sieht ins Verborgene. Ach, wenn wir Licht bekommen über uns, dann erschrecken wir. Das Gewissen straft uns doch. Der dritte Irrtum, wie man nicht zum neuen Leben kommt. Menschen, die sagen, lasst uns drauf lossündigen. Es gibt ja Vergebung. Vers 1. Was wollen wir hierzu sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, auf dass die Gnade desto mächtiger werde? Das sei ferne. Da sind Menschen der Meinung, man kann sündigen und kann Vergebung holen. Ich hatte eine Patentante, die war ganz anders eingestellt als wir. Und die sagte uns immer wieder vorwurfsvoll, habt ihr ein bigottisches Zeug? Braucht man doch gar nicht. Man geht ja einmal im Jahr zum heiligen Abendmahl und lässt sich die Sünden vergeben. Da braucht man doch kein so bigottisches Zeug. Und bevor man stirbt, geht man noch einmal zum Abendmahl, dann sind die Sünden vergeben. Da macht man Gott zum Sündenvergeber. Paulus sagt, um alles, nein, so sieht der begnadigte Mensch nicht aus. So kommt man nicht zu einem neuen Leben. Wenn alle diese Bilder nicht stimmen, wie sieht dann der begnadigte Mensch aus? Wie? Freunde, es ist wie eine Gratwanderung. Ein schmaler Übergang über eine tiefe Schlucht. Und da kann man zur rechten oder zur linken abrutschen. Wer einmal einen solchen Gratweg gegangen ist, der weiß, auf was es ankommt. Dass man nicht rechts und nicht links schaut, wenn man über einen Grat geht, sondern geradeaus auf den Führer schaut. Und das möchte ich in dieser Stunde uns sagen. Schaut nicht rechts und nicht links. Wir fangen an zu schwindeln, wenn wir rechts oder links schauen. Im Glauben nur können wir diesen Weg gehen. Wenn noch einer dabei ist, wenn noch einer dabei ist, nämlich Christus, und der ist in dem neuen Leben immer dabei. Vielleicht achten wir einmal drauf im Römerbrief, wie oft da steht in Christus, mit Christus, samt Christus. Achtet einmal drauf. Nicht mehr allein. Im neuen Leben ist man immer zu zweit. Der Begnadigte hat jede Eigenständigkeit verloren. Was er ist, ist er in Christus. Samt ihm gepflanzt zu gleichem Tode. Das heißt also, er starb für uns. Er hat unsere Schuld auf sich genommen. Den Tod, den wir verdient haben, hat er auf sich genommen. Haben wir das begriffen? Das heißt, wir müssen uns in den Tod geben, schuldig geben, den Stab über uns brechen. Schuldig. Deshalb werden in der Mission draußen bei der Taufe die Menschen, die sich taufen lassen, untergetaucht, wenn sie zum Glauben gekommen sind. Das heißt, das Alte ist vergangen. Neu geworden. So müssen wir untertauchen, uns schuldig geben, des Todes schuldig. Dann werden wir mit Christus lebendig auferstehen zu einem neuen Leben. So sind wir im neuen Leben immer zwei. Christus und ich. dass wir eine persönliche Erfahrung machen von der sündenvergebenden Gnade. Ich denke an ein Gespräch mit einem älteren Ehepaar. Dieses Ehepaar hatte sich sehr auseinandergelebt. Äußerlich waren sie noch beieinander, aber innerlich einander ganz fremd geworden, obwohl beide fromm waren. Und da tat der Heilige Geist sein Werk, zuerst am Herzen der Frau. Es wurde ihr gezeigt, sie trug Sünden mit sich, die nicht vergeben waren. Verheimlichte Sünden. Und jetzt saß sie da und bekannte in Gegenwart ihres Mannes ihr ganzes lügnerisches Verhalten. Sie ging einen Todesweg. Einen Sterbensweg mit ihrem seitherigen Leben. Rücksichtslos, erbarmungslos, bis auf den Grund komme, was will. Da ist mir aufgegangen, der alte Mensch samt ihm gekreuzigt. Das tut weh. Das Kreuzigen des alten Menschen tut weh. Aber damit war es noch nicht aus. Da traf wie ein Blitzstrahl der Herr auch das Gewissen des Mannes. Und er ging den gleichen Sterbensweg und bekannte rücksichtslos seine Sünde. Liebe Freunde, als wir auseinandergingen, war es wie wenn ein neuer Mensch aufgestanden wäre, mit Christus auferstanden. In ein neues Leben. Wer nicht begraben ist, kann nicht auferstehen, ist es klar. Nun danke ich dir von Herzen für die gesamte Not, für den herben, bittern Tod, für dein Zittern, für dein Zagen, für dein tausendfaches Plagen, für dein Angst und tiefe Pein will ich ewig dankbar sein. Aber so herrlich das auch ist, nun in Gnade, nun gerettet, nun Frieden, nun Zugang zum Gnadenthron. Es würde nicht voll zu dem neuen Leben kommen, wenn nicht das andere dazu käme. Der zweite Gedanke, wenn er nicht die Herrschaft über den alten Menschen gewinne. Paulus schreibt weiter in Vers 6 in unserem Kapitel. Wir wissen, dass unser alter Mensch samt ihm gekreuzigt ist, dass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Ach ja, unser alter Mensch. Wer ist denn damit gemeint? Unser alter Mensch, das ist unsere ererbte sündliche Art. Oder besser Eigenart oder noch besser Unart. die ererbte Unart. Wir haben alle den alten Menschen, aber er äußert sich bei jedem wieder anders. Der eine ist jähzornig und der andere ist empfindlich. Und der dritte ist geizig und der vierte ist unrein. Der fünfte ist eitel und hochmütig, herrschsüchtig, ehrgeizig. Und dieser alte Mensch ist ein Tyrann, der uns quält und plagt. Wer hätte nicht schon unter der Tyrannei des alten Menschen gelitten? Freunde, ich hab schon. Allerlei Vorsätze. Ich will nicht mehr jähzornig sein, ich will nicht mehr empfindlich sein. Nicht mehr eitel, nicht mehr rechthaberisch sein. Das sind Vorsätze. Und dann lässt man doch wieder die Ziegel schießen. Und dann wirft man die Flinte ins Korn. Und dann sagt man so, Bene halt. Man muss mich halt nehmen, wie ich bin. Und dann verlangt man, dass andere Rücksicht auf uns nehmen, auf unseren alten Menschen. Aber wie kommt man los, wenn auch Vorsätze nicht helfen? Liebe Freunde, versteht mich nicht falsch. Ohne Vorsätze geht's nicht zum neuen Leben. Aber es darf nicht beim Vorsatz bleiben. Vielleicht sagen wir, man muss beten. Ach, ich habe auch gebetet, dass der Herr meinen Zorn wegnehme und ich kam nicht los. Das ist auch nicht der rechte Weg. Bitte jetzt nicht missverstehen. Es geht nicht ohne Beten. Aber wenn wir beten, dann sieht es so aus, als ob der Herr uns erst noch erlösen müsste. Und der Herr hat doch gesagt, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Die Erlösung ist voll und ganz vollbracht. Die ist fertig, da fehlt nichts dran. Auch für dich fertig. Oft muss man uns sagen, du, muss der Heiland für deine Sünden noch einmal ins Kreuz? Oder langt einmal? Ja, es langt. Hätte mir dann gesagt, ja, ja, einmal langt. Also, dann glaubst du. Muss auf der Heiligen nicht nochmal ins Kreuz, oder? Freunde, während wir beten, er möge uns erlösen, erwarten wir etwas von ihm. Aber der Herr erwartet etwas von uns. So meine ich das mit dem Beten. Nämlich, dass du an die vollbrachte Erlösung glaubst. Wir sind erlöst. Ihr werdet nicht erst. Wenn du loswerden willst von deinem Ich, zeigt Paulus den Weg. Wir wissen, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist. Ist. Das gilt es zu glauben. Herr, deine Kreuzigung reicht auch für mich, für meinen alten Menschen. Du sagst, mein alter Mensch, er gibt mir aber alle Tage Beweise, dass er nur lebt. Das ist doch gerade mein Kummer. Wie oft erlebe ich denn meinen alten Menschen? Der gibt mir Beweise, dass er noch da ist. Ganz recht, aber jetzt mache nicht den Fehler, den ich und viele machen. Man will erst erfahren, dass der alte Mensch außer Wirksamkeit ist. Und dann glauben. Und dann glauben. Merken wir, wie falsch das ist. Erst erfahren wollen und auch glauben. Soll das nicht umgekehrt sein? Danken, zu lobpreisen für diese Erlösung Jesu Christi, die auch für mich gilt. Aber da kommt schon ein neuer Einwand bei mir, dass man den alten Menschen nicht losbekommt. Unser alter Wilhelm Schäfer hat immer gesagt, der alte Mensch kann auch schwimmen, wenn man ihn ersäufen will. Er kann auch schwimmen. Man kriegt ihn nicht los. Aber das kann ich nicht begreifen, wenn doch der alte Mensch noch lebt. Begreifen. Liebe Geschwister, wie viel können wir in der Heilsgeschichte nicht begreifen? Die muss man einfach glauben. Dass Gott in Christo war und die Welt mit sich versöhnt hat, begreife ich das? Nein. Kann ich nur glauben. Begreifen kann ich die Auferstehung nicht, aber glauben. Das Gleiche gilt auch von der Himmelfahrt. Kann ich denn die Himmelfahrt verstehen? Nein, kann ich nicht. Aber glauben. So glauben wir Tatsachen, die wir nicht begreifen. Die Christusbewegung heißt also hinunter, hinauf. Untergetaucht in der Buße, getötet in der Buße, auferstanden mit Christus zu neuem Leben, mitbegraben, mit auferstehen. Ich kann nicht mehr erklären aus diesem Text, da komme ich an eine Grenze. Aber ich möchte dich jetzt bitten, geh in dein Kämmerlein und sag dem Herr Jesus, ich kann es nicht verstehen, dass mein alter Mensch mit dir gekreuzigt sei, aber ich will es glauben, weil es geschrieben steht. Das ist der Glaubensschritt, den du zu tun hast. Du musst nochmals zum Glauben kommen. Lasst mich's einfach mal so sagen. Man muss zweimal zum Glauben kommen. Das erste Mal heißt es, er starb für mich. Das ist das erste zum Glauben kommen. Er starb für mich. Das zweite zum Glauben kommen heißt, ich starb mit. Welch Glück ist's, erlöst zu sein.
gelöste Leute, gelöst vom eigenen Ich, gelöst vom alten Menschen. Wohlgemerkt, nicht die Sünde ist gestorben. Oh nein, die Sünde lebt. Sondern wir sind der Sünde gestorben. Vers 11. So wie wir am offenen Grab stehen und hinunterschauen und dann weggehen. So stehen wir am Grab unseres alten Menschen und wenden uns ab. Haltet euch dafür, rechnet damit, sagt der Paulus, dass ihr der Sünde gestorben seid. Nicht die Sünde ist gestorben, sondern ihr seid für die Sünde gestorben. Da ist irgendwo eine Versammlung für Neubekehrte. In dieser Nachversammlung erklärt ein Bruder, dass neu geworden sei. Er wusste, das sind zwei Männer. Der eine ist ein arger Schnapstrinker gewesen, während ein anderer ans Kartenspielen gebunden war. Und nun fragt er den ersten, gibt es in der Stadt noch Schnaps? Ah ja, es gibt's. Bist du noch für den Schnaps da? Nein. Für wen bist du denn da? Für den Herrn Jesus. Gut. Lass es so sein und bleiben. Dann fragt er den anderen, den Kartenspieler, gibt es noch Karten in der Stadt? Jawohl. Bist du noch für die Karten da? Nein. Nur noch für Jesus. Das heißt, man der Sünde gestorben. Ich möchte es jetzt ganz simpel sagen. Das war eine volkstümliche Erklärung des Wortes der Sünde gestorben. Ich möchte mal fragen, liebe Geschwister, ist noch Ärgernis da? In eurer Gemeinde, in eurer Umgebung, ist da noch Ärgernis da? Jawohl. Bist du noch fürs Ärgernis da? Oder für Jesus? Ist bei euch nur Lieblosigkeit da? Ja, ja, und wir. Aber bist du noch für die Lieblosigkeit da? Ich fahre fort. Gibt es noch Versuchung bei uns? Und wir? Aber sind wir noch für die Versuchung da? Bist du noch für die Sünde da? Wir leben Gott in Jesus Christus, unserem Herrn. Graf Zinzendorf singt in dem Lied Christi Blut und Gerechtigkeit. Wenn nun kam eine böse Lust, so dankt ich Gott, dass ich nicht muss. Ich sprach zur Lust, zum Stolz, zum Geiz, dafür hing unser Herr am Kreuz. Lasst mich abschließen. Mit dem dritten Abschnitt. Gnade führt in die Heiligung. Nun muss sich das neue Leben beweisen. Viele meinen, wenn sie den Glaubensschritt getan haben, gibt es keine Versuchung mehr. Und das ist ein Irrtum. Versuchung gibt es und wird es geben. Und diese Versuchungen werden nicht leichter, sondern schwerer. Hier stellt sich die Frage nach der Rückfälligkeit. Das Rückfälligwerden. Ein Gefängnisdirektor einer Strafanstalt hat in einer Ansprache ausgeführt, von 300 Insassen des Gefängnisses seien gegenwärtig 40% durchschnittlich 18 Mal vorbestraft. Also 18 Mal wieder im Gefängnis. Wie steht's mit unserer Rückfälligkeit vor dem ewigen Richterstuhl? Wir sind nicht nur 18 Mal rückfällig, sondern 70 mal 7 Mal. Soll das immer so weitergehen? Immer im Kreis herum? Da möchte kein Hund so weiterleben. Das Gesetz verdammt und verurteilt uns. Da kommen wir nicht mehr hoch. Die Gnade aber ist uns Helferin. Vers 19. Sollen wir einfach sündigen auf Gnade sündigen? Es wäre ein Missverständnis. Gnade macht frei. Zwei Befehle. Vers 12. So lasset nun die Sünde nicht herrschen. Das ist der erste Befehl. Durch die Gnade habt ihr die Kraft zum Überwinden. Nicht Gehorsam leisten an die der alte Mensch sich gewöhnt hat. An Dinge, an die der alte Mensch sich gewöhnt hat. Nicht Gehorsam leisten. Zweiter Befehl. Begebet eure Glieder nicht mehr zu Waffen der Ungerechtigkeit. Die Heiligung der Gnade geht bis in unsere Glieder hinein. Unser Verstand soll geheiligt werden. Unser Herz, unser Wille, unsere Hand, unsere Zeit, unsere Familie, unser Beruf, unser Besitz, alles soll unter die Heiligung der Gnade. Und diese Heiligung geschieht mit dem Blick auf den Herrn, nicht aus eigener Kraft. Dieser Blick muss geübt werden. Freunde, ist mir immer eine Predigt. Wir alle haben uns an den Autoblick gewöhnen müssen. Uns den Autoblick angewöhnen müssen. Wenn wir über die Straße gehen müssen, dann schauen wir erst links und dann rechts, ob kein Auto kommt. Autoblick. Versäumen wir diesen Blick, dann bringen wir uns in Gefahr, dass wir überfahren werden. So müssen wir den Blick auf den Herrn üben. Es kann sein, dass wir den Blick im Anfang vergessen, dass wir Niederlagen erleben. Verzage nicht, beuge dich vor dem Herrn. Fang getrost von Neuem an und dann wird es dir gelingen, den Kampf zu bestehen. Ich möchte noch ein paar Winke geben, wie wir das machen sollen. Ah, fang mit Dank an. Vers 17. Dass ihr Knechte gewesen seid nun aber. Dank, dass ich nicht mehr muss. B. Erwarte nichts mehr von dir und deinen guten Vorsätzen. Erwarte alles allein von der Kraft der Gnade. Auf dem so schmalen Pfade gelingt uns ja kein Tritt. Es geht in deine Gnade bis an das Ende mit. C. Erkenne, wo die Hauptversuchung liegt. Freigewordene Trinker meiden jeden Tropfen Alkohol. Selbst beim Abendmahlskelch noch. Oder bei Arzneien. Um nicht rückfällig zu werden. Du musst erkennen, dass Hauptversuchungen von Menschen ausgehen. Die Reizungen zum Zorn gehen von Menschen aus. Reizung zum Ärger gehen von Menschen aus. Zur Heftigkeit. Zur Empfindlichkeit, das geht auch von Menschen aus. Nicht wahr, der alte Mensch betätigt sich gerade auf diesem Gebiet der Beziehungen untereinander. Nur ein Blick nach Golgatha, uns ist Kraft und Leben da. Das ist der Weg, wie man frei wird vom alten Wesen, das es nicht herrschen kann. Ich kann nicht schließen, ohne noch einmal auf einen Irrtum hingewiesen zu haben. Der alte Mensch wird nicht mechanisch getötet, sondern stückweise überwunden, organisch überwunden. Das heißt, solange wir in Lebensgemeinschaft mit Christus stehen, sobald diese Lebensverbindung mit Christus unterbrochen wird, tritt der alte Mensch die Herrschaft an. Beobachtet's. Wenn wir einmal nicht treu sind im Flehen und Beten, dann tritt der alte Mensch mit Macht heraus. Neues Leben kann nur bestehen, wenn wir mit Christus gehen, immer zu zweit, samt Christus, in Christus. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, du unser Heiland, jetzt flehen wir von ganzem Herzen. Lass du jetzt unsere Hände nicht los. Halte sie fest in deinen durchgrabenen Händen. O Herr, dass wir doch befreite Menschen werden. Menschen in der Heiligung. Menschen, die Jesus ähnlich werden. Gib uns dazu die Ausrüstung deiner Kräfte. Lass besonders die Kraft deines Heiligen Geistes in unser Herz und Gewissen kommen. Und dann stimme du unseres Herzens Seiten auf den Lobpreis, auf die Anbetung, dass wir nicht mehr der Sünde dienen müssen, sondern dass wir dir dienen dürfen. so lass uns geheiligt werden, durch und durch. Der Geist ganz samt Seele und Leib.